Ah, schön, dass ihr alle da seid. Doch so viele geworden, trotz des Schnees. Ja, doch einige da. Schön. Ich bete erstmal und dann fange ich an mit dem Thema. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du da bist, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du was immer etwas Neues für uns hast, immer etwas Neues Spritziges, immer etwas Neues Veränderndes. Und ich danke dir, Herr, dass für jeden Einzelnen, der heute hier ist, ob er dich schon kennt, nicht kennt oder wie viele Jahre er schon mit dir geht, es ist egal. Du hast immer etwas Neues. Du hast immer etwas, was wir nicht hinbekommen, das du hinbekommst. Und ich bete, Herr, dass heute etwas geschieht. Und der Weg ist nie von außen nach innen, sondern immer von innen nach außen. Das heißt, du möchtest unsere Herzen berühren, dass Dinge in unserem Leben einfacher laufen und dass Menschen durch uns gesegnet werden. Dass Menschen durch uns geheilt werden, dass Menschen durch uns Frieden und Liebe erleben. Das ist das Reich Gottes. Das ist das, wofür du gestorben bist und wofür wir leben, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wir das heute erleben dürfen, Herr. Und dann, vielleicht kannst du kurz die Folie anschmeißen. Weil Jesus stellt heute eine Frage an euch und er sagt, liebst du mich mehr als diese? Bei manchen von euch kommt jetzt sofort schon die Bibelstelle hoch. Bei manchen vielleicht auch nicht. Ist auch total egal. Wir werden da heute reingehen in die Frage, die Jesus einfach dir und mir heute stellt. Liebst du mich mehr als die anderen, als dein Leben, deine Vergnügung, als was auch immer? Und wir werden das heute tun am Beispiel von Petrus. Weil dieser Petrus, der hat einen Weg hinter sich. Und dieser Weg ist total spannend. Und dieser Weg symbolisiert auch so ein bisschen den Weg, den wir mit als Christ gehen. Und wir wollen uns den heute genau anschauen. Wir sagen jetzt erstmal Petrus willkommen. Ja, hier ist Petrus. Erkennt ihr sofort, oder? Petrus, ganz klar. Und dieser Petrus war einer, der ganz nah bei Gott war. Und wie ist das gekommen? Was ist passiert? Wie kam es dazu, dass er so ein echter Jünger wurde. Genau. Und bevor wir mit diesem Thema einsteigen, ich möchte so die Geschichte von Petrus aufzeigen. Und du kannst immer so ein bisschen schauen, was hat es mit meinem Leben zu tun? Was hat es mit dem zu tun, wie ich als Christ oder vielleicht auch noch gar nicht als Christ lebe? Und was macht das mit mir, wenn ich diese Botschaft höre? Ganz kurz mal, kommt ihr mit der Übersetzung klar oder braucht ihr was zum Hören? Ja, also ihr könnt auch gerne über... Schön, dass ihr da seid übrigens, wir freuen uns sehr. Janosch, seine Eltern sind von ganz weit her angereist. Wie lange seid ihr hier? Eine Woche nur, okay. Schön, dass ihr da seid, ja. Okay, also Petrus. Und zwar, ich weiß nicht, kennt ihr das? Man denkt sich... Jeder hat, glaube ich, schon mal gehört, wie Petrus zu Jesus kam. Und irgendwie bei mir war es die ganze Zeit so, ich habe mir gedacht, naja, da kam Jesus an den See Genezareth und sah da Petrus und hat gesagt, komm, folge mir nach. Petrus steht auf und geht ihm hinterher. Wer denkt, das ist so? Ne? Also mir ging das so, denken eigentlich fast alle, aber anscheinend hier jetzt gerade nicht. Ihr seid sehr abgefahren und schon hinterher, aber es war ganz anders. Ich kann jetzt die ganzen Bibelstellen nicht rausholen. Es war nämlich, wenn man sich das chronologisch anschaut, war es so, eventuell war Petrus bei der Taufe Jesu dabei. Hundertprozentig. So steht es im Johannesevangelium, war Jesus am Tag danach, den ganzen Tag, also nach der Taufe, Tag nach der Taufe, mit Jesus zusammen. Sein Bruder, so steht es geschrieben, war ein Jünger, Andreas, war ein Jünger von Johannes. Und dort schon, am nächsten Tag, kommt der Andreas zu Johannes, Entschuldigung, zu Petrus und sagt, wir haben den Messias gefunden. Ist er ihm direkt nachgefolgt? Nein. Dann kommt die nächste Geschichte. Jesus geht nach Kapernaum, wo Petrus gewohnt hat. Dort geht er in die Synagoge. Dann kommt er in das Haus von Petrus. heilt seine Schwiegermutter. Ich nehme an, dass Petrus irgendwie auch dabei war, steht nicht geschrieben, aber ich gehe mal von aus. Dann heilt er noch viele andere. Dann folgt er ihm nach? Nein. Nein. Jesus geht in die umliegenden Dörfer und erzählt da auch sein Evangelium. Dann kommt er zurück. Und dann, jetzt machen wir die nächste Folie, wird er von einer Menschenmenge umringt und möchte dem was mitteilen. Aber es ist so eng wahrscheinlich, dass er gar nicht mehr zu Wort kommt. Deswegen geht er zu Petrus, der übrigens nicht bei der Menschenmenge war, sondern der hat die ganze Nacht gefischt, und sagt, kann ich mal dein Boot haben oder ich möchte dein Boot haben und möchte auf das Wasser rausfahren. Er fährt so ein kleines Stückchen aufs Wasser und predigt den Menschen. Und letztendlich sagt er zu Petrus, fahr dein Boot raus, geh fischen und geh dort fischen. Das steht alles in Lukas, falls ihr nachlesen wollt. Und Petrus sagt, ich habe die ganze Nacht gefischt, aber ich habe nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich es tun. Er geht raus und er fängt so viele Fische, dass die Netze reißen. Er holt seine Freunde, nämlich also Kumpels, Johannes und so weiter. Die kommen auch noch mit dem Boot ran und sie laden die Fische drauf. Es sind so viele, dass die Boote fast kentern. Und jetzt kommt die, und dann kommt diese Stelle, dieses Foto. Könntest du, wenn ich weiter sage, weiter drücken? Okay, danke. Weiter? Entschuldigung, zurück. Das war jetzt zu viel, sorry. Dann kommt folgendes Bild. Es sind so viele Fische in dem Boot. Und als Petrus das sieht, sagt er, er fiel zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ist doch krass, wieso reagiert er da jetzt so und sagt, ich bin ein sündiger Mensch? Warum? Was hat das, dieser Fischfang, mit einem sündigen Menschen zu tun? Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Hier ist der Text nochmal zum Nachlesen, noch eins weiter. Aber ich möchte euch, dass ihr das vorstellt. Dieser Petrus, der hat gesehen, der Gott kann etwas tun, oder dieser Mensch, Jesus, kann etwas tun, was ich nicht kann. Ich kriege Sachen nicht hin, aber er bekommt es hin. Und zwar durch Wunder. Das heißt, ich erkenne, dass dieser Mensch Gott ist. Und dieser Gott kann alles tun und ich kann nichts tun. Das bedeutet, ich verstehe in meinem Herzen, dass ich auch schlechte Dinge tue. Ich verstehe, dass ich Grenzen habe. Ich verstehe, dass ich nicht weiterkomme. Und diese Aussage, dieses Wissen daran, ich kann nichts, hat ihn dazu gebracht, so umzukehren, dass er auf die Knie fällt und sein komplettes Leben hingibt. Und nächste Folie, und die Bibel sagt da was ganz Krasses, und ich möchte es euch vorlesen. In Römer 3, 10 bis 13 steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Und vielleicht denkst du dir, wow, das sind krasse Worte. Aber es geht darum, es geht einfach darum zu sehen, Gott ist so groß. Er ist so groß. Ich sage es nochmal, er ist so groß, dass wir uns als Mensch mit unserer sündigen Natur, das heißt mit dieser Natur, die in uns ist, dass wir böse Dinge tun. Jeder Mensch uns ihm nicht nahen können. Wir können nicht zu ihm kommen. Wir sind nicht gerecht. Wir schaffen das nicht. Ja? Und solange, und jetzt beziehen wir das mal auf uns, solange du Jesus nicht kennst, kannst du dich ihm nicht nahen. Das ist erstmal das Erste. Mach mal bitte die nächste Folie an. In Römer 3, 23 bis 24 steht, denn alle haben gesündigt, jeder Mensch, und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, sie kommen nicht dorthin. Du kannst nicht hinkommen. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Und das ist das, was Petrus erlebt hat. Er ist umsonst gerechtfertigt worden. Er ist zu ihm hingegangen und hat gesagt, ich kann nicht. Ja, es funktioniert nicht. Ich knie vor dir nieder. Geh weg von mir. Ich schaffe es nicht. Aber Jesus sagt da was ganz anderes. Er gibt ihm eine Vision für sein Leben und er sagt, fürchte dich nicht. Es geschieht durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und wenn du jetzt aber schon Christ bist, gibt es aber vielleicht auch Dinge in deinem Leben, die du noch gar nicht so richtig abgegeben hast. Dein alter Lebensstil. Deine alten Gewohnheiten, die du getan hast. Diese Umkehr von Petrus war so radikal, dass er zu diesem, ich sag's jetzt mal, Top-Jünger wurde. Er war so radikal, weil er alles hingelegt hat, dass er dadurch Wunder um Wunder sehen konnte. Aber wenn wir festhalten an dem Alten, was passiert dann? Nichts. Gar nichts. Passiert nichts. Und oft sind wir als Christen, haben Themen, die wir mitschleppen, die wir mit die ganze Zeit hertragen, dass wir zum Beispiel diesen alten Lebensstil nicht loswerden wollen. Dass wir vielleicht einfach die Kindererziehung weitermachen wie vorher. Dass wir zum Beispiel Süchte haben, sexuelle Geschichten, Fernsehen, Musik. Es geht nicht darum, dass du alles lassen musst. Nicht falsch verstehen. Das ist nicht das Thema. Es geht darum, dass wir alles zu Gott bringen und sagen, Herr, ja, was möchtest du, was ich tue? Ich folge dir nach. Du zeigst mir, was zu tun ist. Ich tue es. Und wir einfach wirklich jede Kleinigkeit im Leben zu sagen, Herr, und daraus heraus entstehen Wunder. Daraus heraus stehen die besten Dinge. Unseren Charakter, dass wir unseren Charakter hinlegen und sagen, Herr, was möchtest du, wie stellst du dir vor, dass mein Leben aussehen soll? Okay? Und was passiert da mit Petrus direkt? Er sagt, fürchte dich nicht, und er gibt ihm sofort eine Vision für sein Leben. Er sagt zu ihm, du wirst Menschenfischer werden. Die Folie 5 nochmal kurz. Genau. Ab Vers 10. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Und Gott sagt zu euch, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Für Petrus war es Menschenfischen, für uns, das gehört bei uns dazu. Aber vielleicht sagt Gott zu dir, das. Fürchte dich nicht, da kommt was Neues rein. Und wenn wir jetzt uns den Lebensweg von Petrus weiter betrachten, dann sehen wir, was Großes daraus kam. Was für große Dinge daraus kommen. Und das sieht er auch für dich. Nicht den gleichen Weg. Vielleicht auch nicht, also Petrus Weg, ja. Also ich glaube, deine und meine Berufung ist es nicht, ich sag jetzt mal, Pastor der Universalgemeinde zu werden. Das ist jetzt nicht unsere Berufung gerade, ja. Aber eins kann sicher sein, wenn wir uns entscheiden, diesen Weg zu gehen, und zwar hundertprozentig, dann wird es stark werden. Es ist nur, der Punkt, warum es nicht geschieht, ist nur diese Entscheidung. Es ist einfach nur Peng, dieser Klick, diese Entscheidung. Und du musst verstehen, und dafür musst du verstehen, ich sag's so krass, mein Wesen, nicht ich als Person, nicht falsch verstehen, ist schlecht. Das heißt nicht, ich bin schlecht. Absolut nicht. Du bist total angenommen. Gott liebt dich. Wir sind total Geliebte Gottes und es ist alles in diesem Bereich total super. Aber diese Natur in uns, dieses ich-zentrierte Wesen sozusagen, das nur danach guckt, was es möchte, Das müssen wir niederlegen. Und das hat Petrus getan. Das müssen wir niederlegen, in jedem Bereich. Nicht aus Krampf, sondern aus Freude, aus, ja, weil wir wissen, Gott ist gut. Okay? Und dann geht es weiter. Petrus hat jetzt einen Weg gewählt und dann wurde er zu dem Top-Christen. Er wurde der Vorzeigechrist, ja, dem alle aufgeschaut haben. Da ging's richtig los, ja. Wir sehen diese Bilder zum Beispiel, ich zeig mal das Bild, Folie 8. Das ist ein bisschen dunkel, aber ihr seht es. Petrus geht auf dem Wasser. Er geht auf dem Wasser. Das nächste Folie, er geht unter. Oder fast zumindest, weil er wird ja gerettet. Nächste Folie. Die Verklärung Jesu. Wo er ihn sieht in seiner Herrlichkeit mit Mose und Elia zusammen. Und genau, Jesus hat ihn in die ganz tiefen, tiefen Momente reingebracht, wo er wirklich Gott erleben durfte. Er konnte sehen und schmecken, wie Gott ist. Er konnte es richtig schmecken. Er konnte es sehen und hautnah erleben. Und das ist total stark, oder? Es ist Hammer, was da passiert ist, ja? Und das ist ein Leben, wo uns Gott mit reinführt, reinführen möchte. Und es geht nicht darum, weil wir Christen verstehen unser Weg als Christ sehr oft darum, richtig zu leben vor Gott. Und das ist auch gut. Es ist gut, dass wir unseren Charakter schleifen und so, habe ich auch schon gesagt. Das ist alles total super. Aber der Weg mit Gott ist ein Abenteuer. Vor allen Dingen. Es ist vor allen Dingen ein Abenteuer, wo wir jeden Tag herausgefordert sind, die Dinge zu tun, die Gott möchte. Wo wir herausgefordert sind, wirklich Dinge zu erleben, wo wir auch mal hinfallen. Wo wir auch mal fast untergehen. Aber wo Jesus uns rausholt. Gott möchte diese, wir nennen es ja Heiligung. Gott möchte diese Heiligung, dass wir unseren Charakter schleifen, dass wir auch das vor Gott hinlegen. Aber das ordnet sich dem unter. Diesem Abenteuer. Und weil ansonsten fangen wir an, einfach Kirchgänger zu sein und zu gucken, habe ich mich richtig verhalten, bin ich jetzt gut, habe ich das, und dann fängt man an, gar nicht mehr so viel zu tun. Dann fängt man an, versuchen mal richtig zu leben und jetzt habe ich jetzt was richtig gesagt. Nein, Abenteuer. Ja, ich brenne und ich will gehen. Das ist der Weg. Und daraus heraus kriegen wir unsere Charakterschleifung. Absolut. Absolut, die kriegen wir dabei, ja. Und wenn wir diesen Weg gehen, ich kann euch eins versprechen und ihr wisst es. Wir werden fallen. Und es wird Krisen geben. Es ist versprochen. Und wenn wir jetzt diesen Weg für Petrus weiter uns anschauen, kommen wir genau da rein. Ihr alle kennt die Geschichte. Nehme ich an, das kennt wirklich jeder. Kannst du die nächste Folie anmachen? Wo bei dem Abendmahl Jesus mit seinen Jüngern zusammensitzt und sagt, Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Das steht in Lukas 22, 31 bis 34. Petrus ist da, also von Jesus Seite aus rechts neben ihm. Es ist nicht Judas, weil der fehlt schon. Es sind 11 Jünger. Der ist nämlich vorher gegangen, um ihn zu verraten. Und Petrus die Reaktion, ich? Da sagt Petrus zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, noch bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Und jetzt, wir alle wissen ja, wie die Geschichte ausgeht. Jetzt versucht mal, euch vorzustellen, wenn wir jetzt in diese Geschichte reingehen, in diese Nacht reingehen, dass wir den Ausgang nicht kennen, weil keiner wusste, wie es ausgeht. Alle Jünger haben es nicht kapiert. Keiner wusste, dass Jesus auferstehen wird. Er hat es ihnen mehrmals gesagt, sie haben es nicht kapiert. Ja, wir gehen jetzt mal in diese Situation rein. Jesus wird verhaftet. Petrus ist in der Gegend dort. Jemand behauptet, oh, du bist doch einer von den Jüngern. Er sagt, nein, ich bin es nicht. Zweite Situation. Wieder wird er angesprochen und sagt, dieser, der ist doch einer von diesen Jüngern von Jesu. Er sagt wieder, nein, ich bin es nicht. Und jetzt die Folie 12. Und jetzt kommt die dritte Situation. Lukas 22, 59 bis 62. Etwa eine Stunde später erklärte wieder jemand anders mit Bestimmtheit. Natürlich war der auch mit ihnen zusammen. Er ist doch auch ein Galiläer. Aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Nächste Folie. Das ist das Bild dazu. Stellt euch diese Situation vor. Dieser Blick Jesu. Stellt euch diesen Blick Jesu vor. Wie hat sich Petrus gefühlt? Alles, wofür er gelebt hat, ist in diesem Augenblick kaputt gegangen. Alles. Komplett. Zum einen, seine ganze Jüngerschaft, sie haben auf den Messias gewartet. Dieser Messias stirbt. Das heißt, alles, diese ganze Nachfolge hat in diesem Augenblick für ihn, weil er weiß nicht, wie es weitergeht, keinen Sinn gemacht. Total durcheinander. Dieser Messias sollte dafür da sein, so haben sie das sich alle überlegt und gedacht, dass er dieses Königreich aufbaut. Von Tod war da keine Rede. Es ging darum, dass dieser Mensch König wird. Vielleicht war Petrus da schon ein bisschen weiter, weiß ich nicht, aber bei den meisten Jüngern war das so. Dann das Zweite, er war der Topchrist. Er war der Angesehene überhaupt. Diese ganzen Jünger und auch bestimmt auch andere Leute, die in diesem Umfeld waren, haben total zu ihm aufgesehen. Und was macht er? Er verleugnet ihn. Er fällt tiefer, als man überhaupt fallen kann. Er ist der, nach Judas, der fast, also fast genauso schlimm ist das Falsche, nee, das war falsch, der es total vermasselt hat, der total den riesen Fehler gemacht hat. Keiner außer Judas hat so einen krassen Fehler gemacht wie er. Die anderen haben das nicht gemacht. Er fällt total. In diesem Augenblick alles. Er ist, könnt ihr das nachvollziehen, ja? Er fühlt sich als der absolute Versager. Ich habe ihn absolut versagt. Von dem Mega-Oberchristen, ja, zu total absoluten Versager. In ein paar Stunden. Tiefer kann man fast. Es gibt ein Klammer fast. Ja, nicht fallen. Von dem, was einen da bewegt. Absolut krass. Absolut krass. Und jetzt noch auf diesen Blick zurück, ja. Und dieser Jesus, er sieht ihn, der stirbt. Jetzt stirbt er. Und jetzt ist er tot. Es geht nicht schlimmer. Es geht nicht schlimmer. Absolute Verzweiflung. Und uns, die wir so leben, vielleicht haben wir auch Dinge, wir haben nicht das erlebt, was Petrus erlebt hat, weil das ist heftig. Das ist krass, krasser, krasser, nochmal krass, ja. Weil er ist ja auch noch Gott begegnet, ja. Also, das kommt ja auch noch dazu. Aber vielleicht hast du Dinge in deinem Leben, dass du mit Jesus gegangen bist, dass du, ja, coole Sachen erlebt hast, dass du eine Vision für dein Leben gehabt hast, dass etwas geschehen ist und du gesagt hast, ja, 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 und dann kam wutsch, diese Riesenwand, ja, dieser große Vorfall, dieses Riesenproblem, dieses, was auch immer, diese Sünde, was auch immer, Und dann bist du gefallen. Dann hat's aufgehört. Dann wolltest du nicht mehr. Dann ging's nicht mehr. Es mag Sünde sein. Es mag sein, dass du irgendwo in Sünde verharrt hast. Das ist Sünde, was Petrus getan hat, in dem Sinne. Ja, jetzt nicht morden oder sonst was, aber er hat das Ziel verfehlt, was eigentlich Gott für ihn hatte. Nämlich gehorsam zu sein. Es kann sein, dass deine Herausforderung einfach zu groß war, dass du irgendwann gesagt hast im Leben, Gott möchte, dass ich das tue, aber ich krieg es einfach nicht hin. Ich krieg es nicht hin. Es kann sein, dass du einen Traum gehabt hast. Ein Traum, eine Vision für dein Leben. Und diese Vision irgendwie nicht in Erfüllung gegangen ist. Vielleicht wolltest du auch, dass irgendetwas geschieht, zum Beispiel Heilung. Zum Beispiel, ist aber nicht passiert. Aber es gibt, Petrus ist aufgestanden. Wir kommen jetzt in diese Geschichte rein, ja? Wir gehen da weiter und dann wirst du sehen, es gibt einen Weg, ja? Aber erstmal nochmal, was macht man, wenn einem so etwas passiert? Ganz natürlich. Ganz natürlich, was macht man da? Nächste Folie. Man geht wieder fischen. Man geht einfach wieder fischen. Einfach sein altes Leben. Macht das, was man vorher gemacht hat. Einfach so, wie es gewesen war. Das kann man in der Gemeinde machen. Vielleicht geht man einfach auch nicht mehr in die Gemeinde. Auch das geht. Man fängt, das, meistens sind das auch Etappen, ne? Also das muss nicht immer alles sofort, aber manchmal dann fängt man damit an, dann kommt das noch dazu, dann kommt das noch dazu und dann ist man wieder völlig im Alten drin. Und irgendwann geht man dann auch nicht mehr in die Gemeinde. So ist es, so sieht's aus. Weil es dann der Druck zu groß wird. Und das ist natürlich. Und es ist ganz normal. Und Petrus ist fischen gegangen. Ich lese die Bibelstelle vor, weil ihr braucht ja eigentlich nicht mitzulesen. Es ist ja so eine einfach eine Geschichte, die erzählt wird. Und weil Johannes 21,3, Simon Petrus sagt, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen. Und sie gingen zum Boot hinaus und legten ab. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir in dieses alte Leben zurückgehen, wir fischen vielleicht, aber wir fangen nichts. Zumindest nichts mehr hier drin. Hier drin fangen wir nichts mehr. Wir fangen einfach nichts mehr, weil wir merken, wenn wir Gott erlebt haben und merken diese Liebe, diese Annahme, das, was wir gebraucht haben für unser Leben, wenn das nicht mehr da ist, können wir Millionäre werden. Das bringt uns nichts. Das bringt uns nicht mehr weiter. Johannes 21,4-6. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu. Habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, fordert er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Es ist nicht zu spät. Wenn Jesus kommt, werden die Körper wieder voll mit Fischen. Und nicht nur das. Nicht nur das. Nächste Folie. Wir gehen nochmal zurück zu dem, was er gesagt hat, Jesus gesagt hat ganz am Anfang beim Abendmahl. Simon, der Satan hat sich erbeten, euch zu schütteln. Du dürfen wie den Weizen im Sieb. Erstmal. Für dein Leben. Gott hat es nicht getan. Egal was. Gott hat es nicht getan. Ja? Das war Satan. Der Feind, der Teufel, es war nicht Gott. Erstmal ganz klar, grundlegend. Zweitens. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umkehrst und zurückgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Die Herausforderung und das, wo drin du drin steckst, hat einen Grund. Nicht unbedingt immer. Manchmal laufen wir selber in Herausforderungen. Manchmal tun wir willentlich Sachen und sündigen willentlich und es ist nicht das, was Gott möchte. Sowieso, ja? Aber manchmal passieren in uns auch Dinge, mit uns auch Dinge, und es gehört zum Prozess dazu. Es gehört dazu, dass wir gestärkt werden, dass wir stark in Christus werden, dass wir verstehen, wie groß dieser Gott ist, weil er uns raushilft. Und das werden wir noch sehen, es tut Gott. Weil er uns raushilft, damit wir unsere Brüder stärken können, damit wir den anderen helfen können, damit wir den anderen dienen können. Und der Grund, nein, und heute ist der Tag, wo du sagen kannst, egal wie lange es her ist, egal wann du aufgehört hast, diesen Weg zu gehen, diese Vision zu leben, du kannst heute sagen, heute, stopp, fertig, ich renn zurück, ich komme zurück. Und was hat Petrus getan? Als er gesehen hat, dass es Jesus ist, er ist aus dem Boot gesprungen, in seinen Klamotten, ist ans Land geschwommen, weil er gesehen hat, das ist meine einzige Hoffnung, weil er gesehen hat, ich kann nicht ohne ihn. Er wusste vorher schon, er wusste ja schon, Jesus lebt. Er hat ihn vorher schon gesehen. Er ist ihm auch schon begegnet, Jesus. Er wusste es. Aber das Problem war immer noch da. Versteht ihr? Selbst in dem Augenblick, als er Jesus gesehen hat, hatte er immer noch diese Schuld. Er hatte immer noch dieses, ich bin der Versager. Ich bin nicht angenommen. Ich bin der, der mal groß war und alle auf mich gedacht haben, ich bin auch du, Jesus. Ich bin dieser Superchrist. Aber ich bin jetzt immer noch der Versager. Und in dem Augenblick, wo Jesus begegnet, spürt er vielleicht schon, vielleicht kommt da was. Ich möchte das alles, ich umkehren nennt man das, ich möchte das hinlegen, ich möchte, dass das weg ist. Ich möchte, dass dieses Gefühl des Versagens verschwindet. Ich möchte das. Und er springt aus dem Wasser. Egal, wie er aussieht, egal, wie er sich fühlt, egal, ich springe aus dem Wasser und ich schwimme an Land. Und dann frühstücken sie, die nächste Folie. Und als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Man muss dazu sagen, dieses liebst du mich, das ist das Akapeo. Das Wort Agape, das heißt praktisch diese göttliche, bedingungslose Liebe, die nur von Gott kommen kann. Und die Antwort, mach mal die nächste Folie bitte, da steht's dann auch. Liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Die Antwort ist Filio, also brüderlich, weil vorher habe ich das nie so richtig verstanden. Jetzt verstehe ich, so wie er sich fühlt. Und das alles passiert ist, er kann doch nicht sagen, ich liebe dich göttlich, bedingungslos, wenn er gerade so einen Mist gebaut hat. Er weiß seine Grenzen, er weiß seine Grenzen als Mensch. Wir haben jetzt mittlerweile auch ja, den Geist Gottes in uns. Wir können Agapeo lieben, wir können Agape lieben, können wir durch dieses göttliche Wesen in uns, sofern wir Christen sind. Aber er kann ihn nur lieb haben. Er kann gar nicht anders. Dann geht's weiter. Er spricht zu ihm sofort wieder die Vision für sein Leben. Weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Agape, ne? Er spricht zu ihm, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm. Also Jesus, hüte meine Schafe. Vers 17. Er spricht zum dritten Mal zu ihm. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Jetzt kommt er auf seine Ebene. Er kommt jetzt auf seine Ebene. Jetzt sagt er, Filio, Liebe. Hast du mich wenigstens lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagt, hast du mich lieb? und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Was sehen wir daraus? Egal, was ich angestellt habe, auch wenn ich Jesus total verleugnet habe, Jesus fragt mich, ihn zu lieben. Er fragt dich, liebst du mich? Er fragt dich, liebst du mich? Er fragt dich, ihn zu lieben, trotzdem zu lieben, immer noch zu lieben. Egal, was passiert ist. Und was verstehen wir noch daraus? Er lässt mich nicht los. Er hätte es jetzt einfach auch sein lassen können mit Petrus. Nein, er lässt uns nicht los. Er kommt und er ist gerade jetzt hier. Er ist gerade jetzt hier. Er ist gerade jetzt hier, um dir zu begegnen, mit dir Augen in Augen dazusetzen und zu sagen, liebst du mich? Und du kannst ihm darauf antworten. Du kannst jetzt umkehren. Und egal, wie lange du weg warst, und wenn es 50 Jahre sind, es ist egal. Und du kannst sagen, ja, ich komme und ich liebe dich. Ich komme und ich liebe dich. Du kannst mit Ja antworten. Und als wir den Anfang gehört haben, als es darum ging, sein ganzes Leben praktisch vor ihm hinzuwerfen und zu sagen, ich bin ein sündiger Mensch, dann kannst du dich jetzt entscheiden, ich jeden Bereich in meinem Leben, ich gebe ihn dir ab. Schaffe du was Neues. Ich möchte deine Wunder sehen. Und du kannst genauso sagen, Herr, Herr, ich komme zurück. Ich komme zurück von dem allen, was ich, wo ich war, was ich getan habe. Ja, das Lobpreisteam kann auch schon mal nach vorne kommen. Und ich danke dir, Herr, dass du in uns, zu uns richtig gut gesprochen hast, dass du das in unsere Herzen transportiert hast. Und ich merke, du möchtest etwas tun. Und du hast es auch schon getan. Und jetzt zur Eingangsfrage zu kommen. Er fragt dich, liebst du mich mehr als diese? Letzte Frage. Jesus fragt dich, liebst du mich mehr als diese? Als diese Vergnügungen? Als die Dinge, die du tust, die er nicht möchte? Als dich selbst? Als die Menschen? Um dich herum. Und er freut sich darauf, er freut sich total darauf, eine Antwort von dir zu bekommen. Danke, Herr. Wenn du möchtest, du kannst das alles von deinem Platz aus machen, aber wenn du einfach möchtest, ich möchte so eine richtige Hingabe vor Gott nochmal bringen, komm einfach nach vorne und sag, hier, Gott, hier bin ich. Ich leg das einfach alles vor dich ab. Ich leg das alles vor dich hin. Und dann wird es ein Feuerwerk im Himmel geben. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du da bist, Herr. Ich danke dir, Herr.